Deutschlandfunk, eine Welt.
Wie nah der Iran und die USA bzw. deren Partner Großbritannien einem Krieg sind, das ließ sich Mitte der Woche mal wieder beobachten. Nur ein Kriegsschiff der Royal Navy konnte iranische Schiffe davon abhalten, einen britischen Tanker zu stoppen und womöglich unter Kontrolle zu bringen. Die Reaktion Donald Trumps darauf, die blieb natürlich nicht aus. Mal wieder wurde mit dem Verschärfen von Sanktionen gedroht, wobei man sich fragt, was da an Verschärfung überhaupt noch möglich ist. Dass der aktuelle Schauplatz der Eskalation seit Wochen die Ölautobahn von Hormus ist, das ist im Grunde ein Sinnbild für den Konflikt zwischen dem Iran und dem Westen. Denn mit dem Öl hat der überhaupt erst begonnen, vor mehr als 50 Jahren. Ulrich Plick blickt für uns zurück.
Mitte des 20. Jahrhunderts werden im Iran, in der südwestlichen Provinz Khuzestan, staatliche Ölfelder erschlossen. Offiziell von Iranern und Engländern gemeinsam, doch die Gewinne gehen fast ausschließlich nach Großbritannien. Schon 1950 regen sich deshalb in Iran erste Proteste, 1951 lässt Teheran die Ölindustrie verstaatlichen. Die Briten bieten Geld, doch Präsident Mohammed Mossadegh bleibt eisern.
Die Engländer wollen mit einigen Millionen Pfund die Verhandlungen zur Verstaatlichung immer wieder in die Länge ziehen. Sie wissen nicht, und da bin ich mir ganz sicher, dass jeder von uns alles Hab und Gut zur Rettung des Vaterlandes hergeben wird.
Zwar bewegen die Briten nach ihrer Ausweisung ihre westlichen Verbündeten zu einem vollkommenen Boykott der iranischen Erdölausfuhr, doch in Iran, so berichtete damals Horst Scharfenberger aus Teheran für die ARD, stößt die Verstaatlichung auf großen Zuspruch.
Ob die Nationalisierung für Persien gut oder schlecht ist, will ich nicht zu entscheiden wagen. Dass sie das ist, was die Perser wollen, darüber kann es keinen Zweifel geben. Wir wollen nicht mehr Geld, wir wollen unsere Unabhängigkeit. Das ist es, was heute jeder Perser, gleich welcher politischen Richtung, jedem Fremden immer und immer wieder versichert.
Der weltweite Boykott von iranischem Erdöl stürzt Teheran in eine Krise. Das Gerücht, die Kommunisten planten, die Regierung zu stürzen, müsste eigentlich die USA auf den Plan rufen. Doch Präsident Harry Truman zeigt sich zurückhaltend. Erst Anfang 1953, als Dwight D. Eisenhower an die Macht kommt, greift Washington ein. Die CIA nimmt Kontakt zu General Fazlollah Zahedi auf, der einen Putsch vorbereiten soll. Und auch der Schah wird überzeugt, so Professor Günther Meyer, Nahostexperte an der Universität Mainz.
Am 19. August fand der Putsch statt, mit massiver Unterstützung durch CIA. Es gab 9 Stunden Straßenkämpfe. Mossadegh wurde unter Hausarrest gestellt und der zuständige General übernahm das Kommando als Regierungschef. Das heißt, ab dem 19. August 1953 haben wir eine Militärherrschaft, die der Schah dann in der Folgezeit dazu genutzt hat, um seine Herrschaft in außerordentlich tyrannischer Art und Weise auszubauen mit Unterstützung der Amerikaner.
Bereits wenige Wochen nach dem Putsch lösen die Amerikaner die Briten bei der Kontrolle über das persische Erdöl ab. Gleichzeitig wird Iran mit mehr als 3000 Militärberatern zum bedeutendsten US-Stützpunkt im Nahen Osten ausgebaut. Der Sturz Mossadeghs hat im iranischen Nationalbewusstsein ein Trauma hinterlassen. Einige Stimmen behaupten sogar bis heute, dass es ohne ihn 26 Jahre später keine islamische Revolution gegeben hätte, quasi als Befreiungsschlag. 1979 wird der Schah vertrieben und Ayatollah Ruhollah Khomeini installiert eine islamische Republik. Von ihr erhoffen sich die meisten Iraner zweierlei: mehr soziale Gerechtigkeit sowie Unabhängigkeit vom Einfluss ausländischer Mächte. Die Machtdemonstrationen der Khomeini-Anhänger gelten vor allem den USA. Tod Amerika, skandieren deshalb auch am Morgen des 4. November 1979 revolutionstreue Demonstranten, von denen dann einige Dutzend auf das Gelände der US-Botschaft dringen und 66 US-Bürger in ihre Gewalt bringen. Staatssekretär Sadek Tabatabai erklärt später der ARD:
Da es nachgewiesen worden ist, dass diese Leute in der amerikanischen Botschaft schon nach der Revolution an vielen Unruhen im Lande beteiligt waren und dies sogar geplant hatten, so kommt man mit Recht auf diesen Schlussfolgerung, dass es sich dort nicht um ein regelrechtes Diplomatiezentrum handelte, sondern um ein Spionagezentrum.
Ayatollah Khomeini lässt die Botschaftsbesetzer gewähren. Denn er weiß, dass mit jedem Tag, den die Geiselnahme dauert, seine Autorität wächst und damit zugleich auch der Druck auf Washington. Da Verhandlungen erfolglos bleiben, startet Präsident Jimmy Carter am 24. April 1980 eine militärische Befreiungsaktion, bei der jedoch zwei Helikopter zusammenstoßen und 8 US-Soldaten sterben. Das Unglück lässt Carters Popularität sinken und im November 1980 wird Ronald Reagan ins Weiße Haus gewählt. Doch am 20. Januar 1981 kann der abgewählte US-Präsident seine freigelassenen Landsleute in Frankfurt am Main in Empfang nehmen. Nach genau 444 Tagen Geiselhaft.
Ich möchte es ganz deutlich sagen, dass die iranische Regierung, alle, die dafür verantwortlich sind, auf alle Zeiten verdammt sein mögen für diese Behandlung, die sie unseren Mitbürgern haben angedeihen lassen.
Auch wenn Ende 1986 die US-Regierung unter Ronald Reagan, um Geiseln im Libanon freizubekommen, Waffen an Iran verkauft, offiziell herrscht zwischen Washington und Teheran Eiszeit. Das ändert sich erst, als 1997 der Reformer Mohammad Khatami zum iranischen Präsidenten gewählt wird. Jedoch nur kurzfristig. 2002 bezeichnet Präsident George W. Bush in seiner State of the Union-Rede den Iran zusammen mit Irak und Nordkorea als Achse des Bösen.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Als aber Weihnachten 2003 ein Erdbeben die südostiranische Stadt Bam erschüttert und mehr als 30.000 Menschen tötet, schicken selbst die USA Helfer. Erstmals nach einem Vierteljahrhundert reist eine offizielle Delegation Washingtons in die Islamische Republik. 81 Soldaten, die respektvoll empfangen werden und auch selbst überwältigt sind.
Die Zusammenarbeit ist bislang hervorragend. Schon als wir in Kerman landeten, wurden wir von Regierungsoffiziellen begrüßt. Sie gaben uns einen Terminal am Flughafen, wo wir die Nacht verbrachten. Es ist ein sehr gutes Arbeitsverhältnis.
Die Annäherung zwischen Washington und Teheran, die so tiefmenschliche Züge angenommen hatte, bleibt nur eine Episode. Denn 2003 wird auch bekannt, dass Iran neue Atomreaktoren baut und sich somit in den Stand versetzen könnte, Atomwaffen zu produzieren.